Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Band 44 reden, das wird schwierig, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Seien Sie also alle ganz herzlich willkommen. In diesem Jahr am 5. Mai begeht Marx oder wir alle seinen 200. Geburtstag. Und aus diesem Anlass gibt es eine ganze Reihe von Publikationen. Es gibt neue Biografien, es gibt über alles Mögliche aus dem Leben von Marx und über Marx gibt es vieles. Es gibt große Ausstellungen in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, darauf möchte ich hinweisen. Und wir sind stolz, wir, das heißt die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Karl-Dietz-Verlag, wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr den Band 44 der Marx-Engels-Werke herausgeben können. Der eine oder andere kann sich noch erinnern, wir haben gerade dran gerochen, haben festgestellt, der riecht anders, aber das ist nicht das Problem. Das Wichtigste ist ja, was drin ist, was Neues drin ist und genau darüber wollen wir heute natürlich mit Ihnen sprechen. Seit 1956 werden diese Marx-Engels-Werke im Dietz-Verlag herausgegeben. Das ist im Übrigen die einzige deutschsprachige Studienausgabe von beiden Autoren, also von Marx und Engels, die fast vollständig ist. Die Arbeiten werden nach wie vor im Karl-Dietz-Verlag veröffentlicht. Es gibt neue Vorworte, es gibt Nachauflagen. Insgesamt sind bis heute etwa 3 Millionen, also mehr als 3 Millionen Bände der Marx-Engels-Werke tatsächlich herausgegeben worden. Und nicht erst mit dem mehr als 3 Millionen, ist das klar? Ah, das ist eine wichtige Zahl, finde ich. Und nicht erst mit dem 200. Geburtstag von Karl Marx stellen wir so eine kleine Renaissance Karl Marx fest. Darüber können wir möglicherweise hier auch nochmal sprechen. Gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise zum Beispiel sind insbesondere ist das Kapital gut nachgefragt worden, aber durchaus auch andere Schriften von Marx und Engels. Wie gesagt, heute möchten wir Ihnen gerne den Marx 44, den Marx-Engels-Werke 44 vorstellen. Und ich habe mir dazu kompetente Menschen mit hier aufs Podium geholt. Achso, mein Name ist übrigens Dagmar Enkemann, ich bin die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das nur nebenbei. Ich freue mich sehr, dass Jörn Schüttrumpf hier ist. Jörn war lange Jahre Verlagsleiter des Karl-Dietz-Verlages, leitet die Fokusstelle Rosa-Luxemburg in der Stiftung. Jörn, sei herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Ingo Stützle hier ist. Er ist Geschäftsführer der Progler, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaften. Das ist korrekt. Er hat gemeinsam mit Rolf Hecker, den ich hier hinten sehe, also einen der großen Marx-Spezialisten, hat mit ihm zusammen den Marx-Engels-Werke editiert. Er war, und darauf bin ich natürlich besonders stolz, er war Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung, organisiert unter anderem auch Kapital-Lesekurse. Also herzlich willkommen, Ingo Stützle. Und ich freue mich, dass Matthias Greffrath hier ist. Er ist freier Journalist, unter anderem für ARD, für Deutschlandfunk, für Die Zeit, für viele Tageszeitungen, viele Themen. Eines seiner Themen ist das Zukunft der Arbeit. Er hat 2017, das ist insofern interessant, ein Sammelband herausgegeben über politische Ökonomie im 21. Jahrhundert. Beiträge unter anderem, um mal die Bandbreite zu machen, von Sarah Wagenknecht bis über Elmar Altvater, das passt noch, aber Hans-Werner Sinn ist dann schon eine ziemliche Spanne. So, damit habe ich das Publikum kurz vorgestellt und wir wollen jetzt einsteigen tatsächlich in die Marx-Engels-Werke 44, die wir hier vorstellen. Es enthält das fast vollständige Manuskript zur Kritik der politischen Ökonomie. Eine Vorarbeit zum Kapital. Jörn, warum erst jetzt?
Ja, also möglicherweise hätte es diesen Band wahrscheinlich gar nicht gegeben, wenn wir nicht im Jahre 2005 umgezogen wären, der Dietz-Verlag damals. Der Dietz-Verlag war nach der Wende in Karl-Liebknecht-Haus am Luxemburgplatz untergekommen. In seinem Gebäude ist heute die australische Botschaft. Und wir hatten es da mit 8 Räumen zu tun. Das Personal war bis auf eine Kollegin entlassen. Und Ich selber leitete die Öffentlichkeitsarbeit in der Stiftung und ich sagte, das geht nicht, dass ich da 2 Jahre war ich gependelt zwischen Franz-Mehring-Platz und Rosa-Luxemburg-Platz. Ich sagte, ich brauche jetzt den Verlag am Franz-Mehring-Platz. Das geht so nicht. Und er hatte 8 Räume, die vollgefropft waren und wir haben nur weggeworfen und aussortiert. Und zum Schluss fand ich am Schlüsselkasten noch einen Schlüssel, da stand Keller. Naja, dann bin ich in diesen Keller gegangen, da roch es ziemlich nass und es war Kohlengruß und es war auch kein Licht drin. Also es ist wirklich wie in einem ganz billigen Schrottroman, aber so war es und dort waren 2 Pappkisten, die hatten eine zarte, weiße Bewachsung und in der einen Kiste waren wertvolle Dokumente des Dietz Verlages aus seiner Geschichte. Das waren alles Dokumente, die 1988 aus den verschiedenen Ordnern aussortiert worden waren, weil man zu 1990 zum Jubiläum eine Geschichte schreiben wollte. Und das ist natürlich dann durch die Wende alles nicht passiert. Wer diese Kiste mit diesen, da sind Originale von Wilhelm Pieck, das ist die Zulassung des Dietz Verlages durch die SMID und also alles drin. Gut, das habe ich erstmal sichergestellt und dann machte ich die andere Kiste auf und da war der Band 44, allerdings nicht so, wie Sie ihn heute hier sehen, sondern als Schreibmaschinenmanuskript lag der und ich habe es zuerst nicht begriffen, habe also erstmal diese Kisten nach oben gebracht, habe dann die Kisten entsorgt und dann stellte ich fest, da war mit 5 Durchschlägen das fertig, satzfertige Manuskript. Damals gab es noch keine Computer, jedenfalls nicht im Verlag. 1989 und der Band ist einfach nicht mehr in Druck gegangen. Der Teil, dieser erste Entwurf des Kapitals von 1857-58 bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil ist noch 1990 als Band 43 erschienen und der Band 44 galt als verschollen. Und dann haben wir über meine Zeit als Geschäftsführer hinaus immer wieder an diesem Teil, dank vor allem Rolf Hecker, gearbeitet und dass ich das noch erleben darf, hatte ich nicht unbedingt erwartet. Ich bedanke mich.
Ja, danke Jörn. Wie gesagt, hier ist er und du hast jetzt schon gesagt, der Band 43 ist 90 erschienen, das heißt, wir haben fast 30 Jahre, also 28, ja, die Zeit vergeht. Also 28 Jahre, nun endlich der neue Band. Gott. Über den Band 45 sprechen wir dann noch. Aber zunächst mal, Ingo, es ist im Wesentlichen Manuskript der Kritik der politischen Ökonomie. Das findet sich aber, oder einzelne Teile davon finden sich aber bereits in anderen Bänden. Was ist jetzt hier drin, was sich woanders nicht findet? Was ist also tatsächlich neu und spannend für Marx-Interessentinnen und Interessenten?
Du hast es ja gerade schon gesagt und wer ein bisschen aufmerksam war, hat es ja auch mitbekommen, dass jetzt 150 Jahre Kapital waren im September letzten Jahres. Und dieser Band 44 ist im Prinzip in einer Phase entstanden, wo Marx entschlossen hat, das Kapital... Dicht daran? Also ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo Marx beschlossen hat, das Kapital zu schreiben. Und es ist somit Resultat einer, wie es bei Marx so gerne ist, einer Krise, diesmal nicht einer ökonomischen Krise, sondern einer persönlichen Krise. Ihm ging es damals nicht nur sehr schlecht, sondern er ist auch theoretisch nicht mehr weitergekommen. Also er hat sich eingestehen müssen, dass er nicht versteht, was ist eigentlich das Spezifische an der modernen Maschinerie, am Maschinensystem, weil auch vor dem Kapitalismus gab es ja Arbeitsgeräte, auch größere Maschinen. Aber was ist eigentlich das Spezifische an der Maschinerie im Kapitalismus? Und er musste sich eingestehen, dass er davon auch wenig Ahnung hatte. Das heißt, er hat dann plötzlich angefangen, Engels zu nerven in Briefen, was denn eigentlich diese oder jene Maschine tut. Bei manchen Sachen wusste er nicht mal, was hinter den englischen Begriffen der Maschinen steckt, hat er also Engels gelöchert. Er hat sich wieder vertieft in Manuskripte und Quellenstudium und wie es bei Marx auch gerne ist, verfranst er sich natürlich da, geht dann immer tiefer in die Geschichte von Maschinerie und Geschichte, wie bestimmte Sachen erfunden wurden und er ist sogar wieder an die Schule, in die Hochschule gegangen. In London gab es eine kurz davor, also wenige Jahre davor, gegründete Hochschule für Bergbau und Ingenieurswissenschaften. Und da ist er zu einem bekannten Ingenieurswissenschaftler gegangen und hat sich quasi nochmal ausgebildet, wie funktionieren eigentlich bestimmte Maschinen, Mechanik und so weiter und so fort. Und hat sich da schlau gemacht, was eigentlich die moderne Maschinerie ist. Und das Spannende an dem aktuellen Band ist, dass, du hast es ja auch vorher gesagt, dass ich lange Jahre mit vielen Leuten das Kapital gelesen habe. Wenn man das Kapital liest, liest man manchmal sehr apodiktische Sätze und man fragt sich, wie kommt da Marx drauf? Er argumentiert zwar sehr schlüssig im Kapital, aber oft verschwindet sozusagen der Erkenntnis- und der Suchprozess hinter seinen Ausführungen im Kapital. Und in diesem Band 44 verfolgt man sozusagen Marx Erkenntnisprozess vor dem Hintergrund eben genau dieser Krise, dass er nicht weiß, wie erkläre ich jetzt die moderne Maschinerie und auch die Maschinerie dann im Kapitalismus. Vielleicht an zwei Beispielen das mal ausgeführt. Industrielle Revolution ist ein Begriff, der oft in diesem Band vorkommt. Und wir haben alle in der Schule gelernt, ja, die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine ist eigentlich das Zentrale der industriellen Revolution. Marx sagt, nee, das ist Unsinn. Also es ist eigentlich egal, ob eine Dampfmaschine oder ein Esel jetzt hier was antreibt, sondern der zentrale Punkt ist, dass das Werkzeug den Arbeitenden aus der Hand genommen wird. Also nicht mehr das Werkzeug wird von der Hand geführt, sondern es wird den Arbeitenden aus der Hand genommen und kann durch die Maschine geführt werden. Erst dadurch ergibt ja die Dampfmaschine einen Sinn. Erst dann kann ich richtig die Dampfmaschine sozusagen im wahnsinnig schnellen Tempo dann dieses Werkzeug auch führen lassen. Und Produktivkraftsteigerung bekommt erst dadurch hohe Relevanz. Das ist ein zentraler Punkt, den er hier immer wieder ausführt und auch so ein bisschen die Geschichtsschreibung auf den Kopf stellt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und vielleicht noch an einem Beispiel, das wäre sozusagen die technische Seite, aber der Kapitalismus ist ja auch entstanden durch tiefe soziale Konflikte, Arbeiterkämpfe. Und da gibt es im Kapital einen Satz, ich lese den mal kurz vor. Man könnte eine ganze Geschichte der Erfindungen seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegsmittel des Kapitals wieder Arbeitermeuten ins Leben traten. Das liest man im Kapital und kann sich nur schwer darunter vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Also Erfindungen als Mittel gegen Klassenkämpfe. Und auch in dem MEW 44, da kommt wieder dieser Charakter dieses suchenden und forschenden Marx raus, dass er da eben an vielen Beispielen zeigt, was damit eigentlich gemeint ist. Er zitiert dann einen Unternehmer aus Manchester, der sagt, naja, die Nietmaschine zum Beispiel ist zurückzuführen auf die Streiks der Kesselnieter. Sie sind in Streik getreten und dann waren die Unternehmen, haben sich einfach überlegt, wie kann ich jetzt mit dem Problem umgehen, dass meine Arbeiter nicht mehr arbeiten, und haben dann sich aus der Not irgendwie geholfen und daraus sind dann neue Maschinen entstanden und haben quasi die Arbeiter überflüssig gemacht. Und das durchzieht quasi so, also die zwei Punkte sind so die Grundbeleuchtung dieses Bandes und er kommt dann eben auf sehr viele Themen zu sprechen, die heute noch aktuell sind. Also es geht um Produktivkraftentwicklung, Einsatz von Maschinerie, Konkurrenz, wie dann die Wissenschaft eben auch in der Mechanik, heute ist es natürlich nochmal ganz andere Wissenschaften, der Kapitallogik eingemeindet werden. Und streift eben damit viele Fragen, die heute wieder diskutiert werden, wie Industrie 4.0, was bedeutet das eigentlich mit Arbeitslosigkeit und Roboter, also im Einsatz von mehr Robotern, und stellt sozusagen damit auch nochmal die Aktualität auch des Kapitals heraus.
Gut, da würde ich ganz gerne an Matthias Greffrath weitergeben. Sie befassen sich ja in vielen Beiträgen mit Fragen der Auswirkungen der Globalisierung zum Beispiel. Im Manifest findet sich die Entwicklung des Weltmarktes ja schon, aber ich sag mal, Globalisierung, das konnte, glaube ich, Marx und auch Engels, sie konnten es nicht voraussagen. Weshalb ist der Marx trotzdem heute so aktuell? Was macht ihn lesenswert, auch für heutige, für die heutige Zeit?
Ja, es gibt Gründe,
Nee, das geht nicht. Also es gibt Gründe, weshalb er aktuell ist, und es gibt Gründe, und das sind vielleicht sogar die besseren, weshalb er nicht aktuell ist.
Aktuell ist er, das haben Sie eben gesagt, weil er anders als die sogenannte bürgerliche oder die Mainstream-Ökonomie den gesamten Produktionsprozess, den gesamten Wirtschaftsprozess ins Auge fasst und nicht nur die Modelle, die sich übers Kaufen und das Verkaufen und die Konjunkturen abbilden lassen. Und gerade in diesem Band sieht man eben, das haben Sie ja gesagt, wie die Werkzeugentwicklung und die Kapitaldynamik ineinander spielen. Also das ist ja höchst aktuell, weil wir gerade erleben, es werden Maschinen eingesetzt in dem Augenblick, wo die Löhne zu hoch sind und die Maschinen sich lohnen. Das ist so diese eine dieser Scharniere zwischen Technologieentwicklung und Verwertung des Kapitals. Da ist er sehr aktuell, da gibt es auch immer noch diese, wie ich finde, wunderbaren utopischen Seiten in den Grundrissen über was passiert eigentlich, wenn die Automatisierung vollendet ist. Dann kann der Sozialismus auf eine Weise anfangen, die wir uns eigentlich nicht gut und nicht humanistisch genug ausmalen können. Das ist die eine Aktualität. Die zweite Aktualität ist, dass wir in diesen Jahren, Monaten, Jahrzehnten auf die Schranken des Kapitalismus hingewiesen werden. Einerseits durch die ökologische Krise, andererseits durch die, ja, ich würde sagen, die Krise in den Menschen. Es gibt am Ende des Bandes über den relativen Mehrwert im Kapital den schönen Satz, das schön unschönen Satz, aber gut formuliert. Das Kapital am Ende durch seine Dynamik die beiden Quellen des Wohlstands zerstört, nämlich die Natur und den Arbeiter. Also am Ende sind verheerte Ozeane und wenn Sie so wollen und eine Hartz-IV-Kultur mit ein paar Höchstleistern. Das sind Gründe für die Aktualität. Ich denke, Marx ist nicht aktuell und das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen, wenn es darum geht, wie kommen wir zum Sozialismus. Dass der nach wie vor nötig ist, das da kann man heutzutage in der Zeitung lesen, da braucht man eigentlich die Analyse von Marx nicht mehr. Wie ich denn überhaupt sagen würde, der gesamte historische Materialismus von Marx und Engels ist in dem Sinne nicht aktuell, wie die Begriffe, die dort entwickelt worden sind, von Basis und Überbau bis zum Warenfetisch, in unser allgemeines Bewusstsein so eingewandert sind und in so viele Wissenschaften, in die Soziologie, in die Psychologie, in die Literaturwissenschaften, dass man den Marx da gar nicht mehr erkennt. Und das ist ja eigentlich das Beste, was einer Theorie passieren kann. Nicht aktuell ist er, weil das, was die Arbeiterbewegung ein Jahrhundert lang beflügelt hat, nämlich eine Art von Gewissheit, die sich aus der Dialektik der Verelendung, wie sie im Ende des ersten Bandes des Kapitals ausgeführt ist, also immer mehr Elend auf der einen Seite und immer weniger Kapitalmagnaten, die sich gegenseitig enteignen, auf der anderen Seite und das Ganze global, wie es im Manifest in gigantischer Sprachgewalt ausgeführt ist, dass das in irgendeiner Weise zum Sozialismus führt. Da würde ich sagen, das müssen wir weghängen. Da gilt dann der Satz aus Lohnpreis Profit, einer populären Schrift von, ich glaube, 48. Wenn ihr euch nicht vereint und wenn ihr euch nicht organisiert, dann werdet ihr enden als eine unterschiedslose Masse armer Teufel, denen keine Erlösung mehr helfen kann. Das hängt sozusagen darüber und da würde ich dann sagen, frei nach Brecht, wo Organisation ist, da hilft nur Organisation. Und da sind wir dann eher bei Lenin als bei Marx. Das heißt, die nächste große Aufgabe, die ansteht, das ist es, Brie hat es, glaube ich, so schön geschrieben, von Lenin lernen, um es anders zu machen. Aber die Organisationsfrage, um die hat sich Marx nicht gekümmert. Und was den Sozialismus angeht, gibt es ein paar sehr schöne Hinweise am Ende des dritten Bandes des Kapitals, nämlich über die vergesellschaftende Macht der großen Banken und der großen Konzerne. Da sind wir dann bei der klassischen Methode, lass sie doch machen und dann enteignen wir sie. Und andererseits Genossenschaften. Und Genossenschaften hat sehr viel zu tun mit dem, was in diesem Band und in den Grundrissen und in den anthropologischen Schriften von Marx angedeutet ist, nämlich dass diejenigen, die mit Werkzeugen umgehen können und die wissen, wo die Werkzeuge herkommen, dass die immer noch vielleicht diejenigen sind, die, wenn sie sich denn organisieren, die Sache irgendwie zum Besseren wenden. So würde ich das jetzt mal in aller Kürze sagen.
Das war die Werbung, Marx lesen, aber kritisch lesen, so habe ich es jetzt verstanden. Der Brief war übrigens Lenin neu denken, kann man auch empfehlen, aber darüber wollen wir heute nicht reden, sondern vielleicht noch ein bisschen über Marx reden. Ich habe vorhin einfach mal so in den Raum geworfen, es gibt eine Renaissance, Marx zu lesen. Was sind deine Erfahrungen hier?
Naja, der eigentliche Drehpunkt war die Frankfurter Messe 2008. Ich sagte zu meinen Kollegen, pack mir mal 50 Kapital ein. Sagt er, wozu brauchst du 50 Kapital? Sag, irgendwas sagt mir, dass ich das jetzt mitnehmen muss. Und wir kommen dort an und bauen auf und am Nachmittag rufen mich die Ruhrnachrichten an und sagen, haben Sie mitgekriegt, dass Lehman's pleite ist, dass wir eine Finanzkrise haben? Sage ich, ja, ich habe es von einem Autoradio gehört. Und dann machten wir eine Stunde Interview über Marx und am nächsten Tag komme ich an meinen Stand, da waren schon die Fernsehsender da. Wir hatten nämlich die ganze Wand mit dem Kapital hingestellt, weil wir hatten es im Autoradio gehört. Und damit begann sozusagen der eigentliche Wahnsinn, weil ich habe dann in den nächsten Vierteljahrhundert Interviews an allen möglichen Sendern und Zeitungen gegeben und Ingo Stützle und sehr, sehr viele andere, vor allem emeritierte Professoren in 35 Städten Deutschlands und Österreichs, fingen einen Monat später an, Kapitalseminare zu machen. Und wir haben diese Kapitallesekurse, also wir haben nur noch Pakete gepackt und haben diese Kapitallesekurse versorgt. Ich habe damals immer gesagt, Kinder, das ist jetzt eine Mode, das dauert ein halbes Jahr und dann ist das alles wieder vorbei. Und ich habe mich noch nie so sehr gefreut, dass ich mich geirrt habe, wie in diesem Falle. Es gibt natürlich nicht mehr die Kapitallesekurse in allen 35 Städten, aber es gibt ständig neu beginnende Kurse. Und was mich am meisten beeindruckt, sind ja meistens junge Leute, sie lesen tatsächlich den ersten Band und sie lesen dann auch den zweiten, den ich bis heute nicht verstanden habe. Und sie lesen auch den dritten und es geht immer weiter und dieses Jahr 2008 ist für die Marx-Rezeption zumindest im deutschsprachigen Raum wirklich ein Drehpunkt gewesen und der Verlag, ich weiß nicht, wie es jetzt voriges Jahr war, aber ich glaube 2016 haben wir 60% des Umsatzes mit Marx gemacht, vor 2008 war es minimal. Also wenn Marx leben würde, müsste ich jede Woche mindestens einmal mit ihm einen trinken gehen und das würde meiner Leber nicht bekommen. Der war nämlich ein guter Trinker. Danke.
Er war eben auch ein Mensch und nicht nur ein Denkmal. Ne? Im Übrigen, die Marx-Engels Werke kann man über den Karl-Dietz-Verlag tatsächlich bestellen. Da geht man einfach auf die Seite. Und wir haben auch für die Marx-Lesekurse gibt es ein Material, ein Schulungsmaterial. Das ist Polylux Marx, kann man sehr empfehlen. Ich würde ganz gern hier nochmal anknüpfen, Ingo, deine Erfahrungen mit den Marx-Lesekursen. Was interessiert besonders, was interessiert junge Leute besonders heute an Marx?
Das ist schon die Enttäuschung, die auch Matthias Kreffrath kurz skizziert hat, also die Krise und dann eben die ausbleibenden Antworten darauf, wie das eigentlich zu erklären ist und wo die Reise hingehen soll, weil diese Destruktivität des Kapitalismus unerträglich geworden ist auf vielen Ebenen. Also und sie wollen sozusagen, und das hat ja Jörn Schüttrumpf gerade auch gesagt, sie sind dann wirklich bereit, also die Kapitallektürekurse sind einmal in der Woche. Das heißt, Band 1, 2 und 3 werden dann über 2 Jahre gelesen. Das heißt, neben dem Studium, was inzwischen auch nicht mehr so nebenbei zu machen ist, sind die jungen Menschen wirklich bereit, sich das anzutun und zu verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, um dem ja, was entgegenzusetzen, sowohl rhetorisch als auch zu verstehen, wie er funktioniert, um sich ja, zu organisieren. Es sind viele Leute, die politisch aktiv sind. Und natürlich gibt es unterschiedliche Steckenpferde. Die einen würden gerne die ersten 100 Seiten über 3 Jahre diskutieren. Die anderen wollen endlich mal zum dritten Band kommen und verstehen, wie Finanzmärkte und Banken funktionieren. Durch den zweiten Band wollen vieles schnell durch. Aber es gibt sehr unterschiedliche Aspekte und meistens, das ist auch eine große Erfahrung, wenn dann diese Basis gelegt ist und man 2 Jahre eng zusammengearbeitet hat und man dann diskutiert, es hat doch so gut funktioniert, was sollen wir jetzt weiterlesen, sollen wir die Grundrisse lesen oder was anderes, dann zerbricht meistens der Kurs. Dann merkt man dann, okay, die einen möchten doch gerne die Geschichte des Kapitalismus studieren, die anderen kritische Theorie. Also da merkt man dann, dass Marx im Prinzip die Grundlage für sehr viele andere Zugänge sind und dass er ja, dass es da dann eben doch die einzelnen Interessen irgendwie zuschlagen und es auseinandergeht.
Ich merke schon, Sie möchten gerne dazu etwas sagen. Und da würde ich ganz gerne nachfragen, weil die Frage ist ja, wie ist auch sozusagen die öffentliche Wahrnehmung tatsächlich von Marx? Sie arbeiten als Journalist an vielen Stellen. Merken Sie, dass auch dort vielleicht ab und zu mal bei Marx nachgelesen wird inzwischen?
Naja, es wurde immer nachgelesen und es wird noch mehr nachgelesen. Und es wird auch, denke ich, weitergehen. Ich meine, wir haben ja in diesem Jahr auch das erste Mal, dass in der hochheiligen philosophischen Bibliothek des Meiner Verlages eine Konkurrenzausgabe des Kapitals erscheint. Und der Herausgeber, Herr Quante aus Münster, hat das gemacht in der Absicht, dass er gesagt hat, es muss in Deutschland möglich sein, an allen philosophischen Fakultäten über Marx zu promovieren. Und deshalb brauchen wir eine andere Ausgabe als diese. Ich meine, diese ist ja wunderbar. Ich habe da 40 Jahre mit gearbeitet. Und es gibt nach wie vor, denke ich, jetzt mache ich auch nochmal Werbung für den ganzen Marx. Ich denke, wenn man die drei Bände gelesen hat und etwas von dem, was hinterher geschrieben worden ist, denn er konnte nicht alles sehen, was nach ihm kam, das Finanzkapital in seiner jetzigen Form und so weiter, dann hat man einen Begriff davon, wie die ganze Maschine funktioniert. Und Hans-Werner Sinn übrigens, weil Sie ihn genannt haben, hat seine erste akademische Arbeit über den tendenziellen Fall der Profitrate geschrieben, mit sehr viel Mathematik sogar. Das heißt, das Krisenbewusstsein ist ja auch da. Nur die sind ja genauso ratlos, die auf der Kapitalseite oder die der kapitalnachstehenden Seite, genauso ratlos wie wir jetzt von A nach B kommen. Und da würde ich sagen, da lohnt es sich dann, vielleicht Band 45, nee, brauchen wir gar nicht, sondern die Ergänzungsbände 1 und 2 vielleicht nochmal aufzulegen. Denn die Motive dafür, was zu verändern, die kriegen wir nach wie vor, denke ich, beim jungen Marx, der auf irgendeine Weise der Vollender des deutschen Idealismus eben auch ist.
Ja, also 40, 41 sind das sozusagen, sind die neuen Editionen. Ich sehe, Sie gucken jetzt alle ganz spannend. Wir haben jetzt ein großes Problem, weil wir, ja, Sie gucken ganz böse, weil wir nach einer halben Stunde tatsächlich hier aufhören müssen. Wir würden gerne noch weiter diskutieren und deswegen möchte ich Sie gerne aufmerksam machen auf eine Veranstaltung, die wir heute um 18.30 Uhr in der Landesstiftung hier in Sachsen, also in Leipzig, haben. 18.30 Uhr in der Harcourtstraße 10. Dort werden wir gemeinsam mit Professor Rolf Hecker, der heute hier ist, aber auch mit Professor Manfred Neuhaus, der ebenfalls lange schon an der MEGA, an der MEW arbeitet, werden wir mehr Zeit haben, tatsächlich über Marx, Engels Werke, auch über den neuen Band, aber ich glaube nicht nur darüber zu reden. Ich lade Sie also schon ganz herzlich dazu ein, heute Abend 18.30 Uhr hier in der Landesstiftung Sachsen dabei zu sein, wenn es weitergeht um Marx und die Aktualität. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Der Stand Rosa-Luxemburg-Stiftung und Karl-Dietz-Verlag befindet sich hier gleich um die Ecke. Kommen Sie einfach mal vorbei und ansonsten schauen Sie auf unsere Website. Vielen Dank dafür, dass Sie hier waren. Dankeschön, das habt ihr fast
doch ganz gut. Wahrscheinlich hätten wir uns jetzt demnächst gestritten, weil wir haben uns noch einmal gemacht.
Deswegen sind es wahrscheinlich nur, das ist wahrscheinlich nur eine halbe Stunde.
Ich muss denen jetzt keine Gegenrede, ja?
Keine Gegenrede. Ja, danke für die Zeit auf jeden Fall.
Ja, genau, das war das. Das ist
hey, in Sachen Marx. Ich flitze aber schon weiter.
Du flitzt weiter.
Du fährst nach München. Ich fahre noch nicht weg. Okay. Aber ich wollte jetzt noch zu Julia.
Komm, du bist schnell.
Ja?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.